Also das Schöne an der Nachtgastro ist halt, in erster Linie arbeitest du ja oder du mit Menschen zusammen, die gut gelaunt sind. So, ich denke mir nur zurück, du arbeitest bei der Deutschen Bahn, bei der Beschwerdestelle. Ja, kannst dir sicher sein, dass jede Person, die da dein Kunde ist, nicht gut gelaunt ist. Und muss sagen, das finde ich das Schöne an der ganzen Geschichte. Es macht Spaß, es ist gesellig, man hat irgendwie was mit Musik zu tun. Ich persönlich liebe Musik, das ist für mich eigentlich mit die höchste Form von Kunst. Das wollte ich schon immer machen, das ist auch der Grund, warum ich das irgendwann mal angefangen habe. Also wir haben angefangen, Konzerte zu veranstalten, aus der Not heraus, dass wir damals eine Band hatten und Konzerte haben wollten und festgestellt haben, es gibt die klassische Austausch-Gig-Technik. Und dadurch, dass es so viel, sich die Art und Weise, wie Werbung gemacht wird, eben auch durch Social Media geändert hat, ist meines Erachtens die Verantwortung, die Leute für die Show zu kriegen, bei den Bands angekommen. Meine Lieblings-E-Mail, die werde ich bis heute nie vergessen, ist: War eine geile Party bei euch, aber hat irgendjemand meine Hose gefunden?
Podcast Brudi.
Neues Jahr, neue Podcast Brudi-Folge. Ich bin Neda und heute zu Gast beim Thomas vom Ponyhof.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Wie geht's dir?
Och, noch ganz gut.
Noch ganz, hast du Angst?
Nein, ach Quatsch, keine Angst. Nein, ich habe das neue Jahr auch ganz gut überlebt, aber bin mit einer richtig schönen fetten Erkältung gestartet, wie er mir das wahrscheinlich gerade anhört. Und habe die letzten 6, 7 Tage auf der Couch verbracht. Natürlich trotzdem am Arbeiten, aber halt im Liegen. Und extra für diesen Podcast habe ich mich jetzt von meiner Couch hinweg bewegt und
Oh,
bin
was für
hergekommen.
eine Ehre.
Nein.
Das rechne ich dir hoch an.
Nein, also es geht schon etwas besser, aber ich sag mal, die erste Woche hätte ich mir gerne erspart. So, ja.
Aber es ist krass, weil einfach richtig viele Leute aktuell übertrieben krank sind, aber auch so richtig krank krank. Heute erst hat mir jemand geschrieben, oh, ich habe seit einer Woche eine Erkältung und ich kriege sie nicht weg.
Ja, also das ist für mich als, wie heißt es, Inhaber eines Clubs mit knapp 20 MitarbeiterInnen, ist es gang und gäbe, dass die Leute krank sind. Also das kommt öfters vor und über den Kranken der Gesellschaft müssen wir nicht weiter diskutieren. Ja, wenn man die bekloppten Videos ja von den Silvesterfeiern sieht, aber nein, ja, geht natürlich um wie jeden Winter und es ist normal. Also wer ist nicht krank im Winter?
Also ich habe es so ehrlich gesagt, ich werde es nicht angeben, aber ich habe es bis jetzt ganz gut verkraftet. Ich war im, wann war das, letztes Jahr im September, da hat es mich erwischt. Und da dachte ich so, scheiße, jetzt wird es erst kalt, jetzt geht es erst los.
Ja, immer zum
Aber
Anfang und zum Ende. Boah, diesmal zumindest beim Anfang und schon mittendrin. Die nächste Erkältung kommt dann auch im März oder
ja, aber guck
so.
mal, du bist jetzt heute hier, du
Richtig.
scheinst auf dem Weg der Besserung zu sein und das ist ja die Hauptsache.
Ich tue mein Bestes. Wie gesagt, falls ich husten und schniefen muss, verzeih es mir. Die Taschentücher sind da unten, dann sieht das so eine Tränendrüse aus. Aber,
Ja.
ja.
Ich habe dich nicht zum Weinen gebracht.
Ich hoffe, das bin ich nicht. Noch nicht, noch
Noch
nicht,
nicht,
noch
ja.
nicht.
Ich würde dir gerne zwei Fragen stellen, bevor wir einsteigen und ein bisschen über dein Schaffen hier sprechen. Wir haben so zwei berühmte Podcast-Brudi-Fragen und die erste ist: Wie ist deine Verbindung zu Frankfurt?
Wie meine Verbindung zu Frankfurt ist. Oh,
Bist du gebürtiger Frankfurter?
nein, ich bin nicht gebürtiger Frankfurter.
Ah, guck mal, interessant.
Ich bin ganz weit woanders geboren worden, bin dann irgendwann mit 8 nach in den Vordertaunus gezogen, also gezogen worden. Das hat sich meine Eltern anders entschieden. Dann habe ich in der Tat mal in Frankfurt ein paar Jahre gewohnt, ja, stimmt. Und ich bin aber eigentlich glücklicher Neu-Isenburger, gebe ich offen zu mittlerweile.
Wohnst du gerade in Neu-Isenburg?
Ja.
Ach,
Und
krass.
meine Verbindung zu Frankfurt ist, dass ich regelmäßig nach Frankfurt fahre, weil ich dann doch hier arbeite. Ja, die Lokalpatrioten werden mich jetzt dafür hassen, aber ich bin, wie gesagt, auf dem Auto stand mal früher OF. Aber nee, mittlerweile steht wieder F, weil ich habe ja wieder Geschäftswagen. Und nein, ich mag Frankfurt also.
Ja.
Ich finde, Frankfurt ist eine einzigartige Stadt in ganz Europa. Und ich bin gerne hier. Ich weiß auch, manche Leute sagen immer, dass sie kalt und schnelllebig und alle so oberflächlich wären. Und ich finde, ja, das sage ich wahrscheinlich über Nürnberg oder Paderborn oder was weiß ich, Saarbrücken auch aus, wenn ich die Städte besser kennen würde. Aber nein, ist ganz ehrlich, also ich finde, die Leute hier sind jetzt nicht besser oder schlechter als woanders. Und man muss halt die richtigen Leute treffen. Und ja, ich meine, der Frankfurter Charme, wir kennen ihn alle.
Ja, also ich
Ja,
finde
inklusive
schon,
dem Sternzeichen.
ich finde schon, Frankfurt ist so ein Vibe. Und entweder, also ich kenne auch Leute, die sind so, ey, ich komme hier gar nicht klar in der Stadt.
Ja.
Und die, ja.
Also wie gesagt, es, ja.
Man muss es schon,
das Internet zeigt die größten Perlen von Frankfurt immer wieder aufs Neue. Und ich persönlich finde es cool. Ich muss immer wieder drüber lachen. Ich kann mich damit auch identifizieren und ich wohne gerne hier. Ja.
Cool. Wo hast du hier gewohnt, als du kurzzeitig hier gewohnt hast?
Bitte?
Wo hattest du hier gewohnt, als du kurzzeitig hier gewohnt hast?
Ich habe jahrelang in Eschersheim oben gewohnt.
Ach, guck mal, toll. Da habe ich auch ganz lange gewohnt. Ja. 7 Jahre.
Ich habe von 2008 bis 2016 dort gewohnt und davor habe ich noch, stimmt, davor habe ich noch 4 Jahre, im 3 Jahre in Dornbusch gewohnt, genau.
Ja, witzig. Also ich habe an der Hügelstraße gewohnt, quasi. Ja,
ich habe in Eschersheimer Landstraße gewohnt.
So ein Mittelding. Die war bei mir so ums Eck.
Ja.
Nee, cool.
Auch da so.
Ja, genau. Die zweite Frage, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du antwortest, weil wir ja schon auch ein bisschen
sehr gespannt auf die Frage
gequatscht haben und so. Ja, hast du eine Verbindung zu Hip-Hop?
Ob ich eine Verbindung zu Hip-Hop habe? Ja, gut, also ich sag mal so, ganz oberflächlich gesehen, klar, in meinem Club gibt es viel Hip-Hop-Acts und wird auch natürlich auf den Buddies auch Hip-Hop gespielt. Ich habe eigentlich eine relativ ausführliche Playlist in meinem bevorzugten Musik-Streaming-Programm und sag einfach mal, das ist aber alles Hip-Hop von sehr früher.
Ja, aber dann hast du ja quasi eine Verbindung. Was findet man da so?
Bitte?
Was findet man da so von früher?
Also ich mag halt sehr alles so diese Anfang 90er Ambi-Rap-Geschichten, finde ich cool. Oder diese ganze G-Funk-Geschichten. Jetzt bin jetzt nicht so richtig deep im Thema drin. Ja, also ich höre das eigentlich ganz gern beim Autofahren, finde ich cool. Aber beim Arbeiten mag ich das schon sehr gerne. Es ist sehr eine spezielle Nische aus Hip-Hop mag ich. Es gibt sehr viel Hip-Hop, den ich nicht mag, gebe ich auf und zu. Und aber im Prinzip, es ist eine Musikrichtung, wie jeder andere auch, mit Höhen und Tiefen. Und ich hoffe, sie kommt auch immer wieder was Cooles raus. Es wird mal wieder Zeit.
Ja, aber komm mal.
Also ich bin zum Beispiel sehr froh, dass Method Man letztes Jahr wieder coole Videos gemacht hat, die ich sehr, sehr geil fand. Und der ist natürlich auch mit der Zeit auch gut gewachsen und gereift. Der war aber auch schon damals mal cool. Das ist zum Beispiel ein Rapper, den ich sehr, 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 sehr cool finde.
Du sagst Daumen hoch.
Ja.
Ich denke mir dann auch immer so, also ich meine, du bist ja Clubbetreiber, ne? Erstmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was hast du vorher gemacht? Bist du hier durch die Straßen gelaufen und warst so, hier mache ich jetzt ein Club, Event, Location, whatever hin?
Ja, wie ich im Vorgespräch ja schon gesagt habe, da ist dieser Hügel, da ist dann diese Hütte drauf, wo dann irgendwann das Sonnenlicht aufgegangen ist und
das war deine Erleuchtung.
Genau, meine Erleuchtung. Dann bin ich von diesem Hügel dann abgekommen und das gesamte Volk hat sich dann für mich. Aber diese lustige nordkoreanische Gründungsgeschichte, großartig. Nein, ich bin nicht durch Sachsenhausen gelaufen, habe gesagt, das ist jetzt die Idee. Ich muss es gestehen. Oh, ich habe bei der Deutschen Bahn gearbeitet, ja.
Deutsche Bahn?
Ja.
Aber warum bist du da jetzt so, sind wir nicht so cool mit der Deutschen
Bahn? Weil einfach irgendwie jeder in der Deutschen Bahn gearbeitet hat. Also,
du bist der Zweite, den ich kennenlerne.
Ich kenne ganz viele, die bei der Deutschen Bahn gearbeitet haben. Aber es, die Deutsche Bahn ist jetzt nicht schlimm oder besonders toll oder schlecht oder keine Ahnung. Es war einfach furchtbar langweilig.
Was hast du da gemacht?
Ich habe im Beschaffungsmanagement gearbeitet.
Was heißt das?
Das sind so, du sitzt den ganzen Tag am Rechner, du hast so ein 40 Millionen Euro SAP-System vor dir und dann kriegst du so eine Anfrage. Irgendein Typ von irgendwo braucht halt, was weiß ich, 10 Festplatten und du drückst dann auf ein paar Knöpfe und dann ist das nicht mehr die Bestellanforderung, sondern eine Bestellung, wird ausgedruckt, weggefaxt, also damals noch weggefaxt. Heute wahrscheinlich immer noch, ja, keine Ahnung. Und das war's.
Ja, klingt saulangweilig.
Ja, und da saßen wir dann mit 6 Leuten und 2, da war ich 28 Jahre alt. Und da waren die Leute, die anderen, die waren alle so 35 bis Mitte 40. Mhm. Und die haben da auf ihre Rente gewartet, ja.
Krass. Wie lange hast du da gearbeitet?
Nicht ganz 2 Jahre.
Und bist du dann von der Bahn in die Clubszene?
Ja.
Ja?
Nein, also ja. Fakt ist, ich habe mit 25 angefangen, Konzerte zu veranstalten mit meinen Kollegen damals. Und das war noch im Elver oben in der Malbachstraße unter der alten Maschkap. Da haben wir unsere ersten Konzerte veranstaltet. Und dann kam, ich sag mal, im Sommer 2007 die Frage, ob wir den Club übernehmen wollen, weil der gute Kurt damals aufhören wollte. Und ja, haben wir uns Geld geliehen und das gemacht. Haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht, ne?
Ich frage mich, also wenn jetzt sagst du das mit deinen mit deinen Kumpels Konzerte veranstaltet. Mhm. Also habt ihr dann irgendwie einfach gesagt, so, wir gucken jetzt mal, wen finden wir cool, wo bringen wir den rein? Wart ihr irgendwo angestellt? Habt ihr das freiberuflich gemacht? Wie?
Ja, das ist die Szene, glaube ich, rausschneiden müssen, oder?
Oh Gott!
Ja, ja, okay. Das war 2005 Finanzamt, das ist eh schon vorbei. Wir haben gar keine Ahnung gehabt damals. Ja, also wir haben eine Konzertgruppe gehabt, okay, sozusagen mit einfach Freunden und freiwilligen Helfern. Und ich sag mal, irgendwann ist es dann so ein bisschen mehr geworden. Und dann hast du noch gemerkt, dann hat sich auch schon ein bisschen die erste Spreu vom Weizen getrennt. Mhm. Und effektiv, als es dann hieß, dass wir den Club übernehmen können, dann war eigentlich nur noch mein Kollege Wolf und ich übrig.
Das heißt, ihr macht das hier zu zweit?
Nein, Wolf ist seit 2020, oder eigentlich seit 2019 glücklicher, 2019? Wolf verzeih mir. 2020? Ich weiß nicht, wie alt der Josch jetzt ist. Aber ja, also ist er glücklicher Vater und dann hat er während Corona dann festgestellt, dass das alles so, ja, hat dann ein Studium angefangen und ich habe dann seine Restanteile übernommen. Und quasi seit der Wiedereröffnung nach Corona bin ich jetzt alleine hier, ja.
Crazy. Und macht Spaß.
Ja. Ja. Manchmal. Manchmal noch nicht.
Hast du so irgendwie so Highlights, an die du dich erinnern kannst, die so passiert sind, so in den letzten Jahren, auch so seitdem ihr wieder seit Corona eröffnet habt, wo du sagst, ja, das ist genau das, warum ich das gerne mache?
Ja, auf jeden Fall. Also die gab es auch schon vor Corona, mal ganz nebenbei. Also ich mache das Ganze jetzt seit 16 Jahren, beziehungsweise eigentlich sogar seit 18 Jahren. Mhm. Und stimmt. Am 10.01.2008 habe ich meinen ersten Geschäftstag mit einem Club gehabt, klar.
10.01.2008.
Ja, stimmt.
Also, ja, guck mal,
das
dann
ist ja morgen.
Das ist morgen. Dann hast du ja morgen.
Nee, in 4 Stunden.
Das sind 4 Stunden. So, das heißt, dann
in 4 Stunden
morgen
sind es genau 18 Jahre, ja. Und es ist der Moment, wenn du eine Show buchst und es läuft, ist voll, ist eine gute Stimmung, die Leute sind cool. Und du guckst die Show an und denkst so, ja, geil, so macht doch Spaß, so ist es cool. Und oder du machst eine Party, du legst selber auf oder boost einen DJ und ne, es funktioniert einfach, wenn du merkst, okay, das, was du gemacht hast, was du vorbereitet hast, geht jetzt auf. Oh, natürlich, weil immer ein finanzielles Risiko jeden Tag immer dahinter steckt und sagst, ja, heute passt das, so muss das sein. Warum kann es nicht jeden Tag so sein?
Kannst du dich noch daran erinnern, was deine erste Show war, die du gebucht hast?
Ja, das weiß ich sogar ganz, 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 ganz genau, weil die Story ich immer wieder erzähle. Hallo lieber Tobi Keller, das ist der Sänger von meiner Band.
Von deiner Band?
Von meiner jetzigen Band, genau, weil seine andere Band, die gibt's auch noch, das ist die erste Band, die ich 2005 auf die Bühne gebracht habe. Auf einem Konzert, das war vom allerersten von mir veranstalteten Konzert, also von uns damals veranstalteten Konzert, war ist die Band All It's Grace aus Mainz. Und der Tobi und der Schmidti haben mit mir meine jetzige Band gegründet während Corona und der Schmidti ist leider raus, aber der Tobi ist nach wie vor da. Und dementsprechend, ja, weiß ich das doch ganz genau, das war meine erste Show.
Zu wie viel seid ihr in der Band jetzt?
Bitte?
Zu wie viel seid ihr in eurer Band?
Wir sind zu 5.
Und ihr seid richtig...
Ja.
Metal,
ja. Ja, ganz, ganz klassische alte Herren-Metal-Band, ja. Zum Glück nicht mehr so fett wie früher.
Ja, da können wir ja später nochmal drüber quatschen. Wir können jetzt erstmal kurz nochmal über den Ponyhof reden. Mhm. Ich frage mich ja immer, wie bist du auf den Namen gekommen? Oder warum heißt der Ponyhof Ponyhof? Ich habe nämlich, also, Gott, keine Ahnung, ob ich das so sagen darf, aber ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf von so einer...
Von so einem Ponyhof, das von mit Flügeln vom Himmel mit einem, nee, einem von Regenbogen so einem, läuft und dann Geschenke
rosa
verteilt.
Rosa Pony, also keine Ahnung. Es ist, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Habe ich das mal geträumt? Bin ich mal wirklich diese Straße entlang gefahren? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich dieses Bild im Kopf an so einer Straße, dass da dann so ganz einsam so ein Club ist und da ist so ein rosa Pony irgendwie drauf.
So ein Bäckerhäuschen mit so einem Wölkchen raus.
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie ist das so in meinem Kopf.
Nein. Ich versuche jetzt schnell eine Legende zu entwickeln, aber das skippen wir einfach. Die knallharte, nee, wir haben ja gesagt, dass der Podcast der knallharte, ehrlich
Wahrheit, war. Wahrheit.
Ganz ehrlich, ich sage jetzt mal so, 2009, Sommer, zwei Typen, Montagmittag, Flasche Wodka.
Okay.
Reicht das als Antwort?
Ja, das reicht mir.
Ja, abends war dann klar.
Ganz banal.
Ja, also wahrscheinlich wie die meisten Clubnamen entstanden sind oder so, keine Ahnung. Also es war, da ist jetzt nicht so irgendwie irgendeine coole weitere sonstige Story dahinter. Das ist halt einfach, sprich, Saufen, Dumbatz und ja, natürlich hätte sie auch irgendwie, ich sag das mal übertrieben, Club Scheiße nennen können, aber ja, es gibt eine Band, die heißt Team Scheiße. Ich meine, die sind sogar ziemlich erfolgreich sogar. Ja, also das heißt, ja, also wie gesagt, klar muss ja das irgendwie was Sympathisches sein. Also ja, wir wollten schon irgendwie, dass das Ganze irgendwie ein bisschen sympathisch ist. Das soll jetzt hier kein verruchter irgendwas, böser Ballerclub, was weiß ich, irgendwas sein, sondern ja, einfach so der Ponyhof, weil wo nette Leute hingehen und ein bisschen Blümchen, ein bisschen lustig, ein bisschen nett und ja.
Ja, ich finde, es hat auch so ein bisschen was Verspieltes irgendwie, der Name.
Ja, ich sag mal so, es gibt auch Leute, die haben den Namen sehr ernst genommen. Wir haben schon mal einen Zuchthengst angeboten bekommen für 15.000 Euro, der schon diverse Rennpferde gezeugt hat, die irgendwie auf Nationalebene irgendwie wichtige Turniere gewonnen haben.
Oder und die wollten euch den quasi verkaufen?
Ja.
Oder? Okay.
Ja, wenn du so Pferdezüchter bist, dann musst du halt irgend so einen geilen Hengst einkaufen. Ja. Irgendwie die guten Gene dann und dann zapfst du dann entsprechend und verkaufst den Kram. Also so scheint das ja anscheinend zu funktionieren. Ja. Wir haben Danken abgelehnt. Dann haben wir auch Anfragen für Ponyreiten. Wir kommen dann mit 12 Mädchen zum Geburtstag mittags um 12 und was das kosten würde. Und er sagte, nein, das ist nicht dieser Ponyhof.
Wie witzig, weil dann denke ich mir auch immer, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch als Mutter irgendwie gucken würde, wo kann man jetzt irgendwie Pferde reiten, dann sehe ich Ponyhof und dann sehe ich, wir sind hier in Altsachsenhausen, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, dass man hier irgendwie mit seinen Kindern ein Ponyreiten machen kann.
Ja, es gibt halt Leute, die... Ja, das können wir überspringen. Ja, wir wären schon zum gesunden Zustand der Gesellschaft, hatte ich anfangs ja schon an einen gesagt. Ja, also, ja, ich sag mir immer so Augen auf, Leute, so vielleicht mal kurz ein bisschen weiter scrollen oder mal auf den Link klicken und vielleicht mal kurz über die Homepage gucken, was ist das jetzt da?
Ja.
Ja, also es gibt auch Leute, die gedacht, das wäre ein Puff. Also, das gab's auch schon.
Ja. Also, vorhin bei meiner Geschichte, die ich erzählt habe, mit dem, was ich mir so, das war auch in meinem Kopf. Das ist an dieser Straße mit dem, muss ich leider ganz ehrlich zugeben.
Ja gut, solange es ja nur in deinem Kopf war und du es nicht versucht hast, im Internet zu recherchieren und dann wie, also nein.
Nee, also ich meine, ich sag mal so, ich kenne auch den Ponyhof, ich habe ja hier auch hier meine Zeit in Altsachs gehabt und ich kenne den Namen schon, aber ich hatte irgendwie trotzdem immer so dieses Bild im Kopf. Keine Ahnung. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich wirklich diese Straße entlang gefahren bin, ob ich es geträumt habe. I don't know.
Deswegen sind wir hier, um die Hintergründe aufzudecken. Ja. Ist diese Geschichte wahr? Was glauben Sie?
Ach, da gab es doch dieses, wie heißt denn das? Wo der immer sagt, hier war das eine echte Geschichte.
Ja, yeah, ja, yeah, das ist Commander Riker.
Ihr Jonathan Franks.
Ja, genau.
Das ist aber so, das ist aber ein bisschen creepy alles.
Und ja, ich weiß auch nicht mehr, wie die Sendung hieß, aber ich habe das so geguckt, ob jetzt die Geschichte wahr oder nicht, genau.
Ja. Ja, und da sind manchmal Geschichten, wo du dir so denkst, nee, verarsch mich jetzt mal nicht.
Die haben dich wahrscheinlich verarscht.
Glaubst du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie.
Also nur weil der gesagt hat, dass es jetzt wahr ist, heißt ja nicht, dass
da kannst du. Ich bin da irgendwie sehr naiv und leichtgläubig. Aber okay, egal. Was mich interessieren würde, wie würdest du denn den Ponyhof, also hier, wie würdest du das in drei Worten beschreiben? Was ist so der Charakter von
ist
dem
Schirm?
Muss
das ein zusammenhängender kurzer Satz sein? Oder
einfach so drei
Schlagwörter. Entspannt. Familiär, einfach, spannend, familiär und einfach super.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Es ist immer die Frage, was man sucht. Wo wollen die Leute hin? Was möchtest du erleben? Klar, wenn jetzt irgendwie auf irgendeine 10.000 Mann Hardtech, Extrem-Techno-Veranstaltung willst, wo du dann irgendwie 5.000 Watt Bassboxen vor dir stehen. Das haben wir nicht. Das sind wir nicht. Dafür sind wir auch nicht ausgedacht. Da wollen wir auch gar nicht hin. Mhm. Also, ne? Also, je nachdem, was du halt eben suchst. Und wir wollen die Leute haben, die einfach abends kommen von querbeet, ob das jetzt Mettler sind, Hip-Hop-Leute, Geschäftsleute, Touristen. Es ist völlig wurscht. Es geht nicht darum, dass wir irgendeine gewisse Szene unbedingt hier brauchen, sondern es sind einfach Menschen, die sagen, wir wollen hierher kommen, wir wollen eine gute Laune haben, wir feiern hier ein bisschen, wir haben einfach, oder wir gucken uns halt eben schöne Konzerte an oder, ne, das ist einfach dadurch, dass im Prinzip so vielseitig querbeet alles gemischt ist, ergibt es aber trotzdem irgendwie so eine homogene Masse, sag ich mal. Das, wenn du selbst ein paar Mal da gewesen bist und das mitbekommen hast, dann weißt du, was ich meine. Das ist etwas schwer zu erklären, weil wenn du sagst, klar, ich mache jetzt einen Hip-Hop-Laden, dann gehen halt Hip-Hop-Leute hin und dann läuft Hip-Hop-Musik, dann spielt ein DJ oder irgendeiner tritt auf und es gibt Hip-Hop. Ja, so, und dann gehe ich jetzt nicht rein mit meiner Metal-Kutte und sag, wo ich will es mit. Nee, das macht ja keiner. Ja? Also du gehst ja nicht ins Fußballstadion und erwartest, dass dort irgendwie Handball gespielt wird. Ja, und hier ist es halt einfach wirklich so, die Leute kommen natürlich zum Konzert, klar, okay. Ne? Aber sie gehen jetzt zum Beispiel bei den Night-Events, die Leute kommen halt eben rein und es passiert irgendwas, wo man vielleicht nicht gerechnet hat, keine Ahnung. Ne?
Was genau sind die Night-Events?
Bitte?
Was genau sind die Night-Events?
Ja, also das ist halt, sag ich mal, unsere Konzerte. Spätveranstaltung so. Halt. Ne?
Ja.
Also nach den Konzerten, wenn wir dann, also am Wochenende dann DJs auflegen lassen und so weiter. Halt.
Das heißt, ihr habt immer erst ein Konzert und dann oder?
Ja, am Wochenende.
Okay.
Ja, wir haben noch mehr unter der Woche auch Konzerte. Wir versuchen natürlich auch mal in Zukunft, ich jetzt mal zu Sabrina rüber, wie weit da die Programmgestaltung ist, aber auch noch mal unter der Woche auch noch mal versuchen, auch nach den Konzerten andere Events zu machen. Wir haben unsere Konzerte gehen bei uns so bis 22 Uhr. Und dann müssen wir schnell ein bisschen umbauen. Und dann gucken wir mal, was
dann
passiert.
Können die ganze feierwütige Meute auch noch hier reinkommen.
Ja. Also jetzt unter der Woche, das müssen wir, wie gesagt, ein bisschen planen.
Klar.
Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt in Zukunft machen, aber am Wochenende auf jeden Fall. Also am Wochenende ab 23 Uhr gibt es bei uns dann die DJ-Events und dann einfach vorbeikommen.
Wie lange ist immer geöffnet? Wie lange macht ihr immer Party?
Bis spätestens 5 Uhr. Weil 5 Uhr Sperrstunde in Sachsen an.
Bist du auch immer da?
Jeden Tag.
Ja?
Nein.
Nein,
also ich meine, wir haben, ja, was weiß ich, von 350 Tagen, 150, 160 Tage eure Veranstaltung geöffnet, da kann ich nicht jedes Mal da sein. So viel Alkohol kann ich nicht trinken. Nein, also wie gesagt, früher war ich in der Tat öfters da, gebe ich offen zu, als heute mittlerweile. Ich bin froh, wenn ich einfach auch, ich bin ja jetzt schon alter Mann, ich bin ja froh, wenn ich dann einfach mal zu Hause bleiben kann. Aber ich gehe natürlich nach wie vor sehr gerne noch weg. Aber ich kann nicht mehr zweimal am Wochenende saufen. Deswegen gehe ich einmal unter der Woche saufen.
Einmal am Wochenende.
Nein, aber wie gesagt, ich gehe ja nicht nur zu mir, ich bin ja auch gerne im Viertel hier. Ich kenne ja, wie gesagt, auch ein paar andere Läden hier und Betreiber und die Leute. Und das macht ja auch Spaß, wie gesagt, einfach im Viertel zu sein. Das macht meine Macht Sachsenhausen immer noch aus. Mhm. Auch wenn da in der Presse immer ganz viel, ich sag mal, im letzten Jahr war leider ein schwieriges Jahr. Weil hartnäckig sich immer wieder auch medial mitgeteilt wird, sagst du, da ist immer so ein schlimmes Loch und ja, die Leute werden abgestochen, die Frauen alle vergewaltigt, was weiß ich, ein Scheiß. Ja.
Aber auch dann nur Altsachs, ne?
Ja,
weil
ja.
Also so Sachsenhausen an sich ist ja eher so.
Ja, also ich sag mal, wenn du 150 Meter um die Ecke ist, ist es mehr so schickimicki natürlich,
ja,
klar.
Genau.
Ne? Aber es ist, ja, also Altsachsenhausen ist halt eben die Partymeile.
Mhm.
So, ja, natürlich hast du mal Idioten auf der Straße. Natürlich gibt's auch mal Ärger. Das will ich gar nicht bestreiten. Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, dass dort die Darstellung, die in der Öffentlichkeit, gerade in der Presse, und das habe ich, liebe Presse, ich hoffe, ihr hört das, aber ich finde das halt auch echt manchmal nervig, weil, ja, gut, dann passiert halt mal was und dann wird dann wieder, ja. Also man ist ja nicht so, dass in anderen Städten nicht sowas auch passiert oder in anderen Punkten in Frankfurt gibt's auch Ärger, ja. Und ich sag halt mal, gibt's ein, zwei Straßen, die möchte ich jetzt hier nicht nennen. Wenn du da Samstag nachts langläufst, hast du halt auch keinen Bock drauf, ganz im Ernst halt. Ja? Und ich muss halt sagen, es ist genug Polizei und Ordnungskräfte hier. Die guten Läden haben alle vernünftige Türsteher und also eigentlich kann man hier ganz vernünftig sicher in Sachsenhausen feiern gehen. Oder vor die Tür gehen und ja gut, ich sag mal, wenn man einfach selber weiß, wie man sich verhält, dann passiert eigentlich auch nichts. Also ich gehe jetzt seit irgendwie 2009, das ist 16, 17 Jahre, sage ich mir regelmäßig hier in Sachsenhausen aus und nie Ärger gehabt. Ja.
Also da, das Letzte, was ich hier auch hatte in Altsachs, bevor ich so in so eine neue Era in meinem Leben eingetreten bin, das ist tatsächlich auch in der Schlägerei geändert.
Ja,
ist aber ich sag auch ich sag immer, ich denke auch mal, weißt du, wo man feiert, wo viel Alkohol fließt und so, das ist passiert, ne?
Ja, ich meine.
Und wir waren da jetzt auch nicht ganz unschuldig bei, muss man auch nochmal dazu sagen, bei der ganzen Sache, weil du ja gerade gesagt hast, ne, man muss auch.
Ja, ich meine, klar, also ich meine, wenn du die Scheiße verhältst, dann in die falsch gerätst, dann passiert es halt auch. Also ich meine, klar, ich meine, es gab es auch im alten Event in der Maybachstraße, wo ich angefangen habe, gab es auch mal eine Schlägerei. Ich habe auch in der Watschkap eine Schlägerei gesehen. Ich habe auch im Zoom mal eine Schlägerei gesehen.
Ja, absolut, Innenstadt, voll.
Über das Gibson wollen wir gar nicht drüber reden, wie viel auch Schlägerei gab. In der Uber gab es auch Schlägerei.
Ja.
Also ich meine, es ist ja nicht so, dass nirgendwo. Weil natürlich, du gehst vor die Tür, es ist abends, es ist Alkohol im Spiel, es sind Leute unterwegs. Ja, und es ist nicht so sicher wie zu Hause bei dir auf der Couch. Das müssen wir so nicht ehrlich sein. Ne? Aber wie gesagt, alles in allem finde ich nach wie vor, dass die Darstellung und auch wie über Sachsenhausen geredet wird, wie ich das manchmal ja auch mitbekomme, einfach übertrieben oder zu hart dargestellt. Ich will das nicht kleinreden. Ich verstehe natürlich auch, dass Menschen natürlich auch manchmal natürlich vor Sorge dann so sagen, okay, weiß nicht, ob, ne? Ich will das jetzt nicht runterreden. Natürlich gibt es Ärger, aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass du von Horden, von marodierenden Gangs hier hast oder was weiß ich und an jeder Ecke.
Die sind in den Ecken stehen und nur drauf warten, dass du kommst.
Nein, das ist einfach Blödsinn. Natürlich kann mal was passieren und wie gesagt, du bist nirgendwo sicher, wenn du abends rausgehst, ist klar. Ich kann nur sagen, wir haben eine sichere Tür. Wir achten darauf, wer hier reinkommt. Und ich meine, so groß ist das Viertel jetzt nicht. Du bist schnell links, rechts zu den Taxen oder mit dem Bus nach Hause oder mit der Bahn weg. Dann geht's halt auch los. Ich sag mal, ein Großteil der, wenn es schon Ärger gibt, hat ja auch meistens immer was zu tun, dass dann wieder irgendein privater Scheiß von irgendwelchen Leuten ausgetragen wird. Und ja.
Ja, aber wie geht ihr jetzt hier zum Beispiel damit um, wenn jetzt jemand zum Beispiel richtig krass alkoholisiert ist und hier irgendwie unten die Leute dumm anmacht und ja, direkt
ich sag mal, die Antwort ist doch relativ einfach. Also 3, 2, 1, ciao. Ja, also ich meine, ich sag mal, gut, da müsste es jetzt mehr mit meinem Türsteherchef sprechen, mit dem Pit, aber ich sage jetzt mal, im Prinzip ist es klar, wenn wir sehen, dass jemand anfängt zu schwanken, dann reden wir erstmal mit dem und dann sagen wir, okay, oder dann gibt es auch die Ansage an der Bar, dass halt dem oder der Person halt nichts mehr verkauft wird außer Wasser. Und wenn wir dann merken, dass das nicht funktioniert, dann müssen die Leute halt gehen. So, manche gehen dann einfach auch und manche wehren sich dann halt ein bisschen und da muss halt nachgeholfen werden. Das hat dann so,
ja. Ja, ich finde, das sind so ein bisschen so diese Schattenseiten so am Nachtleben irgendwie, ne? Dass man,
ganz klar. Ja. Also, ja, ganz klar. Aber ich meine, fragt mal jeden, der in der Spielothek arbeitet, der hat das auch am Morgens. Ich habe auch schon mal der Bäckerei morgens um 8 Schlägerei gesehen. Das ist auch schon vorgekommen. Gut, es kann auch vielleicht sein, dass die auch
nachdem gekommen sind.
Ja, also es ist, wie gesagt, ich weiß, was du meinst. Ja. Natürlich, nachdem ist ein bisschen was anderes, als wenn du mittags irgendwie in den Supermarkt gehst. Aber ich kann nur sagen, Laden sprechen, aber ich kann nur sagen, bei uns ist safe. Wir haben in den 16 Jahren, die uns jetzt gibt, haben wir, wenn es hochkommt, 3 wirklich große Vorfälle mal gehabt, wo es halt mal wirklich schlimm war. Natürlich fliegt mal einer raus. Natürlich hat nochmal jemand mal im Ring gekotzt, auch schon vorgekommen. Also es ist, ne, so Geschichten, die passen halt dazu. Ich kann es ja nicht leugnen, ich will das auch nicht schön retten. Aber ja. Ich behaupte bei uns.
Ja, also ich habe auch in der, auch, also komme auch quasi aus der Gastro und habe auch immer irgendwie bis dann nachts immer gearbeitet, bis ich irgendwann dann auch gesagt habe, irgendwie, ich kann das einfach nicht mehr. Mir war das nämlich dann auch einfach alles too much und auch immer irgendwie dieses bis 4 Uhr morgens, bis 5 Uhr morgens. Ich finde, es gibt viele positive Dinge, vor allem wenn du irgendwie. Du rennst mit deinem Team da durch die Gegend, du bist voll am Abschmieren, es ist einfach krass voll. Und dann am Ende sitzt man zusammen, denkt sich so, boah, was war das gerade? Also es schweißt irgendwie anders zusammen. Aber für mich war das dann, haben dann so diese negativen Sachen so ein bisschen überwiegt. Gibt's irgendwas, wo du sagst, so, das fasziniert mich aber total an diesem Nachtleben, an dieser Clubszene?
Ich finde, Einmal Gastro, immer Gastro. Das ist so eine Weisheit für die, die wirklich schon lange in der Branche arbeiten, in irgendeiner Form. Das macht man halt entweder. Das ist halt auch.
Also ich arbeite jetzt, bin jetzt in der Bäckerbranche. Das ist, weil ich immer auch ein bisschen Gastro noch dabei haben wollte.
Ja, gut, das ist natürlich eine andere Art von Gastro.
Ist eine andere Art von Gastro, aber es war so für mich so dieses, passt irgendwie besser. Dieses tagsüber arbeiten.
Ja, also ich sag mal, also das Schöne an der Nachtgastro ist halt, in erster Linie arbeitest du ja oder du mit Menschen zusammen, die gut gelaunt sind. Ja? So, wenn deine Kunden und Kundinnen reinkommen am Anfang, sind die meisten eigentlich immer erstmal gut gelaunt. So, ich denke mir nur zurück, du arbeitest bei der Deutschen Bahn, bei der Beschwerdestelle. Ja, kannst dir sicher sein, dass jede Person, die da dein Kunde ist, nicht gut gelaunt ist. Ja, und da muss ich sagen, dann stell dich mal vor, du sitzt da jeden Tag ein, den ganzen Tag, und jeder scheißt dich halt an, weil irgendeine Bahn zu spät kommt oder was weiß ich. Und du kannst
gerade
da eigentlich nichts dafür.
Wo hier auch, ne? Wetter.
Ja, also da kann ja die Bahn noch nichts, falls was dafür
hat.
Ja,
voll, halt, ne? Aber es vergessen die Leute mal richtig.
Also deswegen, auch, ich finde, wie gesagt, eigentlich sind die Leute zu 99% alle erstmal gut gelaunt. Und 98% der Leute sind in der Regel auch am Ende des Abends gut gelaunt. Und muss sagen, das finde ich das Schöne an der ganzen Geschichte. Es macht Spaß, es ist gesellig, man hat irgendwie was mit Musik zu tun. Ich persönlich liebe Musik, das ist für mich eigentlich mit die höchste Form von Kunst. Das wollte ich schon immer machen, das ist auch der Grund, warum ich das irgendwann mal angefangen habe, weil, wie gesagt, gut, irgendwo musst du da mal mit Geld verdienen, dummerweise, ja. Deswegen mache ich das immer nach wie vor gerne, und ich mal gucken, wie lange ich das noch weitermachen will. Mal schauen, ne? So.
Fällt dir noch irgend so ein richtig besonderes Erlebnis ein, was du auch hier mit dem Ponyhof verbindest, wo du sagst, ey, das war so ein richtig geiler Abend, da war irgendwie, hatten wir eine geile Show, war so mein Favorite-Abend.
Also das Problem ist, dass viele von den Abenden da schon ein bisschen an im Dunkeln verschwunden sind, aber ich sage jetzt mal, der letzte, der mir spontan einfällt, das war, jetzt muss ich, war das der 19. April 2024?
Sogar mit Datum.
Ich muss kurz gucken. Nein, das letzte Mal, wo ich mit meiner Band hier gespielt habe, da haben wir zwei andere Bands aus Berlin, war die eine Band, die andere Band, glaube ich, Bielefeld, Paderborn, man weiß gar nicht. Das ist einfach richtig geil. Also wir haben als erstes gespielt und es war irgendwie 80, 90 Leute da, es war gut, und einfach die beiden anderen Bands, die an den Tag gespielt haben, einfach unfassbar geil. Wir haben einfach riesen Spaß gehabt und dachte, was zur Hölle ist hier passiert? Oder dann ist einfach ein mega Abend. Und so müssen die Konzerte sein. Das war cool, einfach cool. Das ein flashiges Erlebnis halt gewesen. Ah, du hast selbst gespielt, danach ist man ja immer ein bisschen hyped. Ja, und dann kommen halt diese Bands, ich habe die vorher nicht so wirklich gekannt. Ich habe sie halt gebucht gehabt über einen Booker, den ich vertraue, und dachte so, okay, das wird schon geil. Ich habe natürlich vorher reingehört, okay, klingt cool, aber live ist so eine Band immer was anderes. Mhm. Ich finde, live ist immer viel, viel wichtiger als auf Platte, und einfach geballert, ist einfach.
Bist du auch fürs Booking zuständig hier?
Ja.
Was sind eigentlich genau deine Aufgaben? So, ich meine, du bist jetzt Inhaber.
Ja,
du
gut,
machst wahrscheinlich alles, ne?
Also Inhaber heißt da entweder alles oder gar nichts. Du kannst ja auch den ganzen Tag zu Hause rumhocken und inhaben.
Ja.
Ja, und dann kommst du einmal im Monat vorbei, guckst, na, also steht das Haus noch, kannst du dich auch machen. Aber nein, natürlich bin ich immer noch zu tun. Ja, also ich mache das komplette Konzertbooking. Genau, und dazu muss ich sagen, wir machen, also das mit meiner Veranstaltungsagentur, wie man das jetzt mal so schön nennt, machen wir auch noch drumherum. Wir machen zum Beispiel auch für den Elver das gesamte Konzertbooking mit dazu. Das heißt, auch die Shows, die dort laufen, kommen quasi über meinen Schreibtisch am Anfang. Und deswegen, ich habe ja mal als Konzertveranstalter auch angefangen, und das finde ich nach wie vor immer noch den schönsten Part von der ganzen Sache. Und die unangenehmen Sachen sind wie Löhne überweisen. Habe ich heute gemacht. Aber das Konto wieder leer. Und den ganzen Papierkram, Rechnung, Buchhaltung, was man als Inhaber leider dann auch machen muss, ist dann Stadtpolitik. Einfach auch, ne, diese ganzen rechtlichen Kram, der dahinter steckt, es ist doch sehr, sehr ermüdend halt. Ja. Manchmal, das sind so Dinge, auf die ich erstmal keinen Bock habe. Ja. Das sind die nicht schönen Sachen an der Geschichte.
Und wie wählst du deine Künstler, Bands, die hier kommen, wie wählst du das aus? Guckst du immer vorher oder hast du schon immer so einen Plan? Oh, den hätte ich gerne. Oder hast du auch Leute, die immer wieder kommen oder die du immer wieder buchst? Oder kommen die auf dich zu?
Also ich sage jetzt mal so, jetzt müsste ich dir die gesamte Art und Weise, wie Booking grundsätzlich funktioniert, erklären, um dir die Frage korrekt im Gesamten zu beantworten. Oh je. ich versuche das natürlich immer gleich, gnadenhafte Ehrlichkeit zu machen. Ja. Deswegen dachte ich mir, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, weil wir haben ja auch eine begrenzte Zeit, wie immer. Klar, es gibt die Variante, dass ich das selber buche. Es gibt die Variante, dass auch Fremdveranstalter herkommen und sagen, den Club einfach mieten und ihre Veranstaltung machen. Aber auch da gucke ich vorher drauf, wer kommt da, ja, weil ich natürlich so ein bisschen drauf achten möchte. Also A, muss ich natürlich gucken wegen der Terminverteilung, wenn ich, was ich, einen Samstag einen Hip-Hop-Act habe, dass ich nicht am Freitag auch noch einen Hip-Hop-Act habe, dass sich das jetzt nicht so krass übereinander schnibbelt, ja. Dann muss man eben gucken, dass sie auch, sag ich jetzt mal, jetzt nicht irgendwelche Faschobands sich reinmogeln, ja, also muss natürlich auch mal ein bisschen gucken. Das ist leider.
Passiert das? Also, dass die
was heißt passiert? Das ist jetzt nicht, sag ich mal so, dass jetzt mich da einer auf gut Deutsch verarschen wollte, sich da reinmogeln, aber gibt natürlich auch immer so eine gewisse Diskussion, weil ich sag jetzt mal so, die Bands, die wir irgendwie als Rechtsband ansehen, die denken natürlich selber, dass sie keine Rechtsband sind, ne, ist ja klar. Nein, das ist natürlich in Metal, also gerade im Black-Metal-Bereich ein Riesenproblem, muss man fairerweise sagen. Mittlerweile hast du aber auch schon irgendwelche Spackos irgendwie beim Hip-Hop gehabt. Dann muss es nicht unbedingt gleich politisch sein. Da gibt es auch Leute, die einfach nur dumme Aussagen bringen. Oder was weiß ich, dann irgendwie doch extrem frauenfeindlichen Scheiß dann abgelassen haben, wo du auch sagst, so, komm, das musst du jetzt auch nicht machen. Also das ist irgendwo. Das war schon damals nicht lustig, das ist heute jetzt auch immer noch nicht lustig. Also irgendwo ist so der Punkt, wo man dann sagt, so nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd, ehrlich gesagt. Also habe ich auch schon mal den einen oder anderen aussortiert. Man muss ein bisschen gucken. Auf der anderen Seite, klar, nur weil ich eine politische Meinung habe, heißt ja nicht, dass deine politische Meinung jetzt genau die gleiche sein muss, damit du bei mir spielen darfst. Ne, aber ich gucke halt schon, dass das Ganze irgendwo im Rahmen ist, den wir halt einfach als unserer Ansicht nach gesellschaftlich vertreten können.
Ja.
So, und das ist so, sag ich mal, der Politcheck, sag ich mal, den man immer macht. Und grundsätzlich natürlich muss ich gucken, wenn ich jetzt, sag ich mal, selber buche, ja, ich schreibe eigentlich keine Bands direkt an, sondern ich arbeite mit Agenturen zusammen, größtenteils, die mir ihre Bands, sag ich mal, vorschlagen und schicken, die auf Tour sind und mir Angebote machen. Und dann gucke ich durch, sag, okay, das kann ich mir vorstellen, funktioniert, da habe ich einen Termin frei, das passt mir, die waren letztes Mal nicht so gut, dann buche ich nicht nochmal. Die waren sehr gut, die können natürlich jederzeit wiederkommen. Also in irgendwelchen verschiedensten Konstellationen muss man es eben machen, weil am Ende, ja, schnöde Mammon muss halt auch stimmen halt. Ja?
Ja.
So, weil mit den Konzerten müssen wir halt auch Geld verdienen. Es ist leider manchmal nicht in den Köpfen der Leute drin, also jetzt nicht nur auch bei den Künstlern oder den Agenturen, sondern halt auch bei den Gästen. Das Konzertgeschäft ist Arbeit. Ja? Der Tontechniker will bezahlt werden, die Kassenperson will bezahlt werden, unsere lieben Freunde von der GEMA wollen bezahlt werden, die KSK muss bezahlt werden, irgendwie mit dem Geld muss ich ja auch hier die Miete bezahlen und die sonstigen Kosten, was weiß ich, Strom, Versicherung, etc., etc., etc. Da ist natürlich ein größerer Rattenschwanz dahinter. Und es kann also nicht sein, weil ich sag mal, gerade in der Elterngeneration kommen dann immer manchmal so Leute an und sagen, hä, ja, das ist doch so, der Witz, das, was eingenommen wird, da wird auch die Band zerteilt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Konzert gespielt hast. ich bin ja selbst Musiker, ich habe ja selbst in Bands gespielt und ich weiß natürlich auch, dass es in anderen Locations, in anderen Städten manchmal so gemacht wird. Ne? Dann dürfen die Leute aber nicht vergessen, wenn es zum Beispiel ein Jugendzentrum ist, dann ist das vielleicht städtisch gefördert. Dann sitzt da nicht irgendwie ein Unternehmer, der irgendwie Gewerbesteuern zahlen muss oder so, sondern ist das vielleicht eine Jugendorganisation, die das macht, die natürlich ganz anders arbeitet. So. Mhm. Und das ist, für uns ist das täglich Brot und wir sind komplett nicht gefördert. Irgendwas, sitzen hier ohne doppelten Boden, machen dieses Unternehmen. So wie du, sag ich mal, wenn du sagst, in der Bäckerei gearbeitet hast, du arbeitest, der Besitzer der Backstube, das ist ein Unternehmen. Wenn nicht genug Geld eingenommen wird, dann ist dann irgendwann Feierabend.
Ja, so. Ja, absolut.
Ja. Ja. So funktioniert es ja auch. Das ist leider so.
Ja. Und hattest du schon mal irgendwie so ein Booking, bei dem du irgendwie dir am Anfang so dachtest, weiß ich nicht, aber komm, wir probieren es mal und dann war es irgendwie total geil?
Oh ja.
Ja?
Ganz viele.
Ja?
Also ja, das ist, du hast halt immer so eine Grundskepsis, ne? Wenn du den Act so gar nicht kennst. Jetzt muss ich, jetzt kommt ja, die Erkältung ja, durch. Ja. Wenn du den Act so gar nicht kennst, dann guckst du natürlich dann erstmal so ganz langweilig die Zahlen an. Okay, wie viele Follower, wo spielen die, mit wem spielen die, haben die schon mal hier gespielt, bei Spotify kannst du dann so ein bisschen rumgucken, wie viele Follower und Hörer die haben. Da gibt es so ein paar Techniken, um das so ein bisschen zu bewerten. Aber ja, gut, schön, dass sie dann in Berlin den Club voll machen. Das finde ich lieber die Diskussion mit irgendwelchen Bookern, die sagen, ja, in Berlin machen den Club hier 200 Leute voll. Ja, Berlin ist erstmal fünfmal so groß wie Frankfurt mal ganz nebenbei. Ja, mhm. Und das, die Musikszene funktioniert auch ganz anders als hier. Das ist eine andere Welt. Nur weil es jetzt auch eine deutsche Stadt ist, sozusagen, heißt ja nicht, dass es überall gleichmäßig ist. Ja, jede Stadt hat ihre eigenen Szenen. Das funktioniert da mehr, das funktioniert hier mehr. Und deswegen, wir haben zum Beispiel Touren regelmäßig, wo in Köln haben sie dann im Gebäude 9 vor 300 Leuten gespielt und hier dann vor 40. Man fragt sich so, warum ist das dann so? Ja, ist es das Wetter scheiße gewesen? Ist es jetzt nicht der gute Konzerttag? Hat irgendwie vielleicht irgendwas im Stadion gespielt? Ist irgendeine blöde Messe? Keine Ahnung. Es gibt immer 50 Millionen Gründe, die man dann vorbringen kann, aber man muss manchmal sagen, ja, manchmal hat die Band einfach auch niemand interessiert. Ja, kann auch sein. So, aber deswegen, man hat so eine gewisse Grundskepsis. Und natürlich ist, wenn ich eine Show buche, das Ganze ja auch mit finanziellem Risiko belastet. Ja?
Voll.
So, an der anderen Seite, dadurch, dass ich irgendwann nach Corona mein Arbeiten geändert habe, indem ich mir einen Teil meiner Mitarbeiter festangestellt habe, heißt es, okay, ich habe jetzt so und so viele Stunden sozusagen monatlich eingekauft. Das heißt, ich brauche auch entsprechend viele Veranstaltungen. So, damit die natürlich, sonst bringt es ja nichts, ja? Sonst kostet die mir mehr, ne? Und dementsprechend musst du halt auch gucken, okay, wie viele Shows muss ich denn Minimum machen, damit ich, sag ich mal, zu tun habe. Klar ist auch mal einkalkuliert, dass meine Show halt eben nicht funktioniert. So, deswegen, dadurch habe ich aber die Möglichkeit gehabt, auch viel mehr zu machen, weil die Anfragen, die sind da.
Mhm.
Ja, also ich brauche morgens meinen Rechner aufmachen und Quatsch, wenn ich den ganzen Tag nicht arbeiten würde und abends den Rechner aufmachen würde, ja, dann hast du da irgendwie 70, 80 neue E-Mails drin. Und das geht Tag für Tag für Tag. Deswegen, liebe Bands, wie ich auch schon in vorigen Interviews gesagt habe, es dauert manchmal ein bisschen, bis ich antworte. Ja, und seid mir manchmal nicht böse, wenn ich nicht antworte, weil ich bei manchen Sachen wage ich mir auch, kommt schon Leute, guckt euch doch mal den Club auch an, ja, wenn dann irgendwie das Jazzquartett aus Belgien mit an so und so an der Oboe und wie kommt ihr da drauf, dass wir das hier machen? Ja, da gibt es andere Läden für, ja. Und da habe ich erst auch keine Lust mehr drauf zu antworten.
Ja. Was ich jetzt ganz interessant fand, weil du jetzt irgendwie meintest auch so, dass so die Musikszene in den Städten alle unterschiedlich ist. Wie würdest du sagen, ist so die Musikszene in Frankfurt? Was ist so dein Eindruck?
Oh, gut, da wird jetzt, egal was ich sage, entweder die Szene sagen, ach, wir doch nicht. Ja. Ja, also Frankfurt war für mich schon immer die Stadt, wo Technomusik ganz groß ist, ganz klar. Und wie gesagt, Alternative oder gar Metal-Musik war in Frankfurt nie so wirklich riesengroß. Also auch wo ich 18, 19 unterwegs war, war das halt auch schon immer sehr wenig gefühlt. Die meisten aus dem Bereich kommen zumindest mehr aus dem Umland. Und deswegen, aber ich mittlerweile kann ich das so bestätigen. Ich kann einfach sehen, wenn bestimmte Bands spielen in anderen Städten, im Vergleich einfach mehr Leute hingehen, als wenn sie zu uns kommen. Ja, und dann denke ich mir einfach, ja gut, es gibt in der Stadt wahrscheinlich, ne, funktioniert mehr so. Und wenn du dann hier siehst, wenn du hier, wie heißt das Ding da im Sommer, wo sie dann World Club Dome, da irgendwie 250 Millionen besoffene Engländer, ich habe sie gesehen. da sind dann, klar, das funktioniert anders. So. Das muss man einfach.
Aber da lustigerweise, also ich dachte ja immer, World Club Dome, ich war auch einmal da und ich hatte aber das Gefühl, dass das auch eher so ein Techno-Ding ist.
Also
so
ich war nie da, ich musste manchmal mit dem Auto langfahren. Und als das letzte Mal da war, waren in der Tat wirklich die Haufen Engländer auf der Straße, die dann von den Polizisten da weggetragen werden mussten. Das war irgendwie ganz unterhaltsam, aber.
Ja, aber ich glaube, da sind auch, also da ist auch irgendwie Vega und so ist da auch aufgetreten, also auch irgendwie Rapper. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile so, dass sie das so ein bisschen teilen.
Ja, ich glaube
nicht. Ich meine sogar, dass Haftbefehl da war, aber ich werde auch nichts Falsches sagen.
Ja. Das ist ja die Frage, wie war das? Der Haftbefehl nach der Doku jetzt mit dem ersten Auftritt, das schon wieder abgesagt. Kommt er nicht? Keine Ahnung. Wir alle lieben Haftbefehl.
Ja, wir alle lieben haben doch.
Nein, also mittlerweile, früher habe ich den ja gehasst, aber mittlerweile muss ich sagen, irgendwie ist der Typ cool. Ich meine, ich weiß ja nicht.
Also hast du die Doku geguckt?
Natürlich habe ich die Doku geguckt. Jeder hat die Doku geguckt. Das ist also, also auch meine ganze Band hat das auch nicht geguckt. Weil, oder weiß ich oder nicht, dass ich nächste Woche keiner was falsch gesagt habe. Ja, also meine Neffen haben es auf jeden Fall geguckt. Weißt du, ist klar. Ja. Und auch die werden vielleicht ihr Programm. Also man muss einfach sagen, natürlich hat sich das Ganze auch geändert. Ja? Ich meine, wenn ich überlege, wo wir vor 18 Jahren, 19 Jahren angefangen haben zu machen. Nee, angefangen habe ich ja quasi jetzt schon vor 21 Jahren mit Konzerten, ja, oder 20 Jahren. Da war das irgendwie anders. Gut, da habe ich eine andere Sicht dazu gehabt, habe ich andere Leute gekannt oder weniger Leute gekannt oder habe ich auch selbst anders gedacht über Musik und auch festgestellt, dass es ja außer meiner Musik auch noch ganz viele andere tolle Musik gibt. Ne? Also vielleicht sollte man sich da auch mal
ein bisschen weiter schauen,
anderen Genres öffnen halt, ja. Aber auch die Szene hat sich auch geändert. Also ich erinnere mich noch an meine Schulzeit drum. Da hast du entweder Metal oder Pop oder Hip-Hop oder irgendwas gehört. Und naja, irgendwann gab es halt so, dann sind die Leute halt zum Metal-Konzert gefahren. Danach sind sie noch in Hip-Hop-Disco und dann morgens um 5 im Disco-Stadel rumgefahren oder irgendein Scheiß. Also das ist, also diese Szene, wie sagen, Getrenntheit so, ne? Oder so, ne? Man, das gibt's heute nicht mehr. Also jeder ist da komplett quer halt, ne? Und ich sag jetzt mal, wenn dann irgendwie Videos siehst, wie Lady Gaga mit Metallica auftritt und so Geschichten, das war in meiner Schulzeit nicht denkbar, dass sowas passieren würde, Alter. Und jetzt, ich will jetzt nicht wie so ein alter Mann klingen, aber das war halt so. Das heißt, ne? Also ich sag jetzt mal ganz blöd, wir haben irgendwie 4 oder 5 Metal bei uns auf der Schule gehabt und die eine hat die Hälfte hat irgendwie Megadeth gehört, die andere Hälfte hat, was ich für Metallica gehört und haben die sich noch untereinander gestritten, ja. Also das ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel das heute am Ende waren, aber das ist so ein bisschen, meine ich halt, also diese Szene, ja, Trennung, ja, ich weiß nicht, was ist das, wie man das jetzt in einem Wort beschreiben kann, das gibt es meines Erachtens nicht mehr. Das ist alles sehr durchmengt mittlerweile.
Was ja eigentlich cool ist, ne?
Ja, also wenn ich dann auch teilweise sehe, was bei Rock am Ring dann für Bands spielen, die ich nicht als Rock bezeichnen würde.
Wie zum Beispiel?
Ach, hab schon wieder vergessen. Ich finde, das ist so ein überflüssiges Festival, das ist. Ich mag es überhaupt nicht. Also Rock am
Ring. Bist du Rock am Ring-Gänger, Pascal?
Nee. Ja, ich bin gar nicht da.
Ich hatte mal mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, die sind da jedes Jahr hingefahren. Die waren auch jedes Jahr so destroyed, wenn die davon wiederkamen.
Ja, also Festival, also wenn du nicht zerstört immer, vom Festival, du warst nicht auf Festival.
Gemacht. Ja, ja.
Ja, also ich fahre auf andere Festivals, ja, aber das ist, wie gesagt, ich finde einfach, das ist so, das ist mir zu mainstreamig, da ist mir. Weiß ich nicht, ich finde, das ist so seelenlos irgendwie. Aber gut, das ist meine persönliche
Meine persönliche Meinung. Also alle, die Rock am Ring toll finden.
Hey, fahrt da ruhig hin, alles gut. Ja.
Lass mal kurz noch über deine Band reden.
Was? Also, über meine Band?
Ja, du bist also auch selbst Musiker. Wie heißt denn deine Band?
Meine Band heißt Acrid Death. Ja, ziemlich simpel. Auch beim Saufen entstanden wahrscheinlich. Wissen wir gar nicht mehr genau. Deswegen muss es beim Taufen gewesen sein. Und ja, wir spielen klassischen Oldschool Death Metal. Mhm. Genau, der schwedischen Kante für die Fachleute. Und,
ich bin gar kein Fachleute. Was bedeutet die schwedische Kante?
Es gibt eine bestimmte Stilistik innerhalb dieses Genres, die in den Anfang der 90ern eben halt von schwedischen Bands entwickelt worden ist, die sogenannte HM2-Technik. Nein, nicht HM2-Technik, Entschuldigung. Man hat ein HM2-Effektgerät benutzt. Ja, das hat sich Heavy Metal 2 genannt. Das ist so eine hässliche schwarze Bodentreter. In der Tat, glaube ich, mit der schlechteste Effektpedal, was von der Firma Boss je hergestellt worden ist. Und irgendeiner ist mal auf die Idee gekommen, dann alles auf 10 zu stellen. Und das ist halt so dieser typische Sound der Anfang 90er Schweden Death Metal Bands, die so in diesem Genre so eine ganz gewisse Wertstellung haben. Und irgendwann vor ein paar Jahren hat irgendjemand das Zeug wieder aus dem Keller geholt. Und seitdem gibt es da so eine neue Generation von. Und wir sind
eine davon.
Damit dabei. Wie gesagt, du kannst so mit so man muss diesen Sound lieben oder hassen. Ja, das ist großartig. Ich find's geil.
Ja. Und wie seid ihr entstanden? Also wie habt ihr jetzt gesagt, weil du hast jetzt vorhin gesagt, ihr seid zu fünft in eurer Band. Hm? 5 Freunde, die schon immer irgendwie Bock hatten auf Musik zusammen oder
Ja, gut, in erster Linie sind wir alles Musiker. Wir haben ja schon alle in welchen Bands gespielt. So, mit.
Hast du vorher schon mal in einer Band gespielt?
Ja, ja.
Ah ja.
Ich spiele schon sogar noch länger in Bands, als ich Clubs mache.
Okay, genau. Ich glaube, ich habe es jetzt auch verstanden.
Also, wie gesagt, wie heißt es? Ich mache seit 25 Jahren erfolglos Musik. Ja, genau. Und dementsprechend kenne ich natürlich auch, also das, ich sag mal so, es ist wichtig, wenn du sowas machst, wenn du Konzerte veranstaltest, solltest du vielleicht auch Erfahrung haben, wie das ist für eine Band. Eben einmal im Club zu spielen, wie funktioniert die Technik, wie verhält man sich, wann ist der Ablauf, was muss man wissen, so, ne, dass du halt auch einfach weißt, was zu tun ist halt, ne, so, und, wenn du dann selbst in der Band spielst und die Erfahrung hast, ist das dann doch durchaus hilfreich halt, ne. Und deswegen, also ja, ich habe auch schon damals, bevor ich den ersten, also wir haben angefangen, Konzerte zu veranstalten, aus der Not heraus, dass wir damals eine Band hatten und Konzerte haben wollten und festgestellt haben, es gibt die klassische Austausch-Gig-Technik, sprich, du findest eine Band in einer anderen Stadt und sagst, ihr kommt zu uns nach Frankfurt und ihr ladet uns zu euch in eure Stadt ein und da muss man für die halt eben auch ein Konzert veranstalten. Ja, da haben wir gesagt, ja, wir brauchen halt dann auch einen Club. Deswegen haben wir damals beim Elbe angefragt, ob wir bei euch Konzerte veranstalten können und genau darüber ist es gelaufen halt. So, und das heißt, meine ersten Konzerte, die ich dann so in der ersten, im ersten Jahr gemacht habe, da waren halt ein paar dabei, wo ich dann mit meiner Band als Dankeschön Wonders hingefahren bin.
Und wo warst du alles?
Ach du Scheiße, das ist jetzt.
Aber nur so deutschlandweit oder?
Ja, es war schon ein bisschen weiter weg halt, ja, so, und ich meine, mittlerweile machen wir das anders.
Aber das ist ja voll cool.
Und mittlerweile machen wir das ein bisschen anders und ja, das mache ich jetzt nicht mehr so gerne, so oft. Ich weiß, ich kann jetzt nicht jedes Mal mit jeder Band, wenn wir irgendwo spielen, jedes Mal ein eigenes Konzert für die machen. Mhm. Aber wir kriegen die schon irgendwann unter, das ist das nicht, Alter.
Aber werdet ihr jetzt auch mittlerweile angefragt? Oder ja?
Ja? Ja,
das ist auch voll cool.
Ja. Ja, wir sind natürlich, wir murmeln trotzdem ein bisschen, wir fahren gerne ins Ausland, wir haben unsere Kumpels, die sitzen in Helsinki in Finnland, mit denen waren wir jetzt schon dreimal auf Tour und genau, und wir sind dann anders, wir fragen gar nicht, ob man uns bucht, sondern wir mieten einfach die Clubs und machen das dann auf, eigentlich für uns ist Urlaub. Und, so. Und, aber ich muss sagen, bisher sind die ganzen Shows, die wir gemacht haben, trotzdem irgendwie ganz cool gewesen. Also es ist nicht so, ja, natürlich kostet der Spaß immer Geld. Ja, ist klar, also da darf man sich keine Illusionen machen, wenn du als kleiner Band, sag ich mal, unterwegs bist, dass du da jetzt irgendwie kostentragend, du kannst dich nach, was weiß ich, wir fahren jetzt nach Polen im März, wir waren jetzt im Oktober im Baltikum, du kannst jetzt nicht irgendwie in den Flieger steigen oder 1000 Kilometer mit dem Bus fahren, ja, dann erwarten, dass da irgendwie 600 Leute kommen oder so, das passiert nicht, ja, also dann müssen sie ja, also je nachdem, wie groß man eben ist, so, dann kriegst du vielleicht am Ende ein paar Euro da raus, ja, kannst halt die Clubmiete bezahlen, musst dann auch ein Hotel bezahlen, musst dann irgendwas essen, dann musst du, ne. So, das ist jetzt, wo ich wieder als Veranstalter sag, du, das ist halt das Bandproblem, ja, kenne ich ja auch von meiner Band. Ja, und so, wie die Clubs sagen, ja, wir wollen halt so und so viel Geld haben, man mit ihr Tontechniker sich dahin stellt. So, andere diskutieren ja vielleicht, da verstehen das nicht. Ich sage, natürlich verstehe ich das, weil ich selbst einen Club habe und genau das Prinzip eben kenne. So, und wie gesagt, bevor wir jetzt stundenlang irgendwie versuchen, irgendwie Gigs zusammenzukriegen, haben wir gesagt, nee, wir besorgen uns einen Booker, der uns dann das sozusagen halt zusammenbucht. Müssen natürlich bezahlen wir dafür und hoffen wir, dass am Ende genug Leute da sind. Bisher hat es auch soweit ganz gut geklappt. Also es ist jetzt nie so, dass wir da irgendwie immer von 0 Leuten gespielt hätten. Mhm. Und ja, ich muss sagen, es ist einfach eine coole Erfahrung, ins Ausland zu fahren. Das finde ich einfach schön, weil es ist, wie gesagt, erstmal Urlaub, andere Leute, andere Städte, andere Kulturen kennenlernen. Und ja.
Was würdest du sagen, in welchem Land wurde das jetzt so am meisten angenommen? Was ist so ein richtiges, so ein Heavy-Metal-Land? Weil irgendwie, wenn du jetzt so Helsinki sagst, Finnland, das sehe ich ja total.
Na gut, Helsinki ist ja, also nicht, also Finnland ist ja eigentlich, glaube ich, auch das Land mit Anzahl Metal-Bands pro Kopf Einwohner, irgendwie das
Land
mit den meisten
Bands. Keine Ahnung.
Es ist halt die Frage, wie gut und wichtig die Bands alle sind halt da. Ich meine, in Japan gibt es wahrscheinlich 10 Millionen Bands und die sind einfach alle maximal, keine Ahnung.
Aber da wird es zum Beispiel schon dann auch krass angenommen. Die Leute fahren da voll drauf.
Ja, gut, auf der anderen Seite, wenn du wie 100 Leute im Dorf hast und davon gibt es, spielen 10, alle 100 in 10 verschiedenen Bands oder so, Ja, dann kannst du dich jetzt keinen Hahn mehr da vor die Tür locken, wenn du jetzt mit deiner Elfenband auch noch ankommst. Also das, nein, also das ist, ich sag mal so, wir haben in Finnland auch gespielt und haben zwei sehr schöne Shows gespielt und eine war ja so ein bisschen, okay, gut, das war jetzt halt die erste Show. Und wir haben in jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem in Bremen gespielt. Das war super geil, da war richtig was los. So, wir haben jetzt im Baltikum zum Beispiel, die Show, die mir am besten hängen geblieben war, war in Riga, in dem Fall auch. In Lettland. So, da haben wir quasi im Proberaum von einer lokalen Band gespielt, super geil ausgebaut gewesen. Ja, lass da so 40, 50 Leute da gewesen sein. Das war einfach eine mega geile Show, super, super Stimmung. Die Leute haben es mega angenommen. Da gab es auch ordentlich.
Gab es auch ordentlich Stoff, ne?
Ja, und dann ging es ab. Also, das war einfach cool, ja. Klar. Also, wie gesagt, ich finde es schön, andere Städte zu fahren, andere Szenen kennenzulernen, macht mega Spaß. Und deswegen sage ich halt auch, ich meine, mein Wort an die Bands, die, sag ich mal, auf unserer Größenordnung vom Ponyhof spielen. Ich weiß, dass da sehr viele ambitionierte Leute dabei sind, die eine größere Karriere anstreben. Dann muss man eben auch in seine Karriere investieren. Ja, auch in der Band zu spielen bedeutet ähnlich wie ein Geschäft aufmachen. So, du willst einen Plan haben, wo will ich hin? So, und wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Bäckerei aufmache, habe ich ja auch nicht direkt Kunden vor der Tür und mein Schleuster, ich muss erstmal Geräte kaufen, ich muss Werbung machen, ich muss investieren. So, als Band muss ich ein Album rausbringen, ich muss Videos machen, ich muss eine Präsenz zeigen. So, und ich muss vielleicht irgendwo in die Clubs fahren, ich muss eventuell die Clubs mieten oder ich sag mal, ich mache am Ende einen Deal, sage ich mal, mit einem Club. Und dann kann ich nicht erwarten, dass ich, wenn da 30, 40 Leute kommen, dass da für mich kostendeckend Geld reinkommt. Ja, und da muss ich sagen, da kann ich manche Leute nicht verstehen, mit ihren Aussagen, dass sie sagen, ja, es ist so schwierig als Künstler. Also ich bin, ja, natürlich ist es schwierig als Künstler, aber es ist auch schwierig als Nagelfabrikant irgendwie Fuß zu fassen, ja, also da suchst du irgendwann aus halt, ja. Natürlich ist es schwierig halt, ja, du hast eine riesen Konkurrenz, du hast unfassbar viele Bands und Künstler mittlerweile, die alle machen wollen, du musst halt irgendwie irgendwas finden für dich, dass es funktioniert. Ja, einfach ein bisschen Quäntchen Glück ist natürlich am Ende auch ganz klar dabei. Und wie gesagt, ich muss halt einfach sagen, ja, wir sind halt ein Geschäft. Ja, so, wir sind hier und ich sag, ja, ich muss halt auch mein Geld dran verdienen. Ist halt leider so.
Ja.
Ja, und ich kann dir nur den anbieten, wo ich sage, dieses Risiko bin ich bereit einzugehen. Leb damit. So, entweder bist du nicht verpflichtet, hier zu spielen. Du kannst ja auch Nein sagen. So, ja. Und ich sag halt, die meisten Bands sagen, hey, das ist so was Cooles, passt. So, ich habe aber auch schon Bands gehabt, und gesagt, nö, das machen wir jetzt nicht. Das lohnt sich für uns nicht. Okay, gut, dann ist in Ordnung. Ja, wenn mir deine Brötchen nicht schmecken, komme ich halt nicht mal vorbei voll, halt. Ja. Muss man einfach, es ist halt auch ein Business am Ende, klar. So, und es ist ein schönes Geschäft, ich lieb's, ich find's toll. Ich kann nur sagen, die Bands müssen entweder sagen, pass auf, das ist unser Hobby, wir machen da ein bisschen Spaß draus. Ich meine, wenn du jetzt, was weiß ich, wandern gehst oder Fallschirmspringen gehst oder irgendwas, was so typische Hobbys sind, was Leute haben. Was der Scheiß kostet? Ja, ich will
voll.
Ja nicht.
Letztens hat mir jemand erzählt, hier Skifahren, was so ein Skipass kostet. So, Alter, was ist das denn? 80 Euro am Tag.
Ja, so, ich sag jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir jetzt irgendwie, ich meine, was kostet ein Club in der Größenordnung? 300 bis 500 Euro. So. Gut, dann fährst du dahin, hast Übernachtungskosten. Das ist, ich sag mal, ey, wir können eine Woche auf Tour gehen, ja, und jeder zahlt 1.000 Euro dafür. Und wir haben unseren Spaß gehabt. So, ich gehe eine Woche Skifahren, mit 1.000 Euro kommst du nicht hin.
Nee, voll krass.
Ja, so, ne, also ich sag jetzt ganz im Ernst, also man, als Band muss man eben sagen, okay, wohin will ich kommen? Ich brauche ein Ziel, das ist unsere größte Ordnung, die ich spielen will. Da will ich den Punkt irgendwann erreichen. Und dann muss man sagen, ja, es kostet mich halt am Anfang auch Geld. Ich muss ja auch ein scheiß Instrument kaufen erstmal oder was ich Gesangsstunden nehmen oder ne, ich muss das Solo studieren. Natürlich kostet es Geld. Um zu erwarten, in einem Club zu spielen, wo 80, 90, 100 Leute kommen, dass das kostendeckend ist. Das kann nicht funktionieren, Freunde. Also das kann nicht funktionieren. Man kann natürlich sagen, klar, wenn es voll ist, so, und ihr regelmäßig volle Shows spielt und entsprechend Platten verkauft und natürlich eure Plays habt und was weiß ich, welche Einkommensquellen man auch dann alles hat, so Merchandise verkauft. Natürlich, ab einem gewissen Punkt kann man dann davon leben. So.
Aber man, dauert wahrscheinlich.
Das dauert erstmal, ja. Und zweitens muss man ganz ehrlich sagen, bis dahin musst du halt Aufbauarbeit leisten. Mhm. Ja,
und man kann ja auch nicht immer direkt am Anfang davon ausgehen, dass direkt 80, 100 Leute da sind, weil ja, manchmal spielst du ja auch einfach vor wirklich 10.
Wenn dich keiner in der Stadt kennt. Ja, ja. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, was, glaube ich, auch sich in den letzten Jahren sehr, sehr krass verändert hat. Da spreche ich jetzt ein bisschen so diese ältere Musikergeneration an. Ja, als es noch nicht so viel mit dem Internet so krass war, sage ich mal, wie das jetzt heute alles ist. Klar, du hast den Club angeschrieben, dann ist dann einer raus, hat Flyer verteilt, ein paar Poster angehangen. Du hast halt irgendwie deine lokale Szene gehabt und die konnte ich ja aus einer anderen Stadt nicht erreichen, wenn ich da nicht jemanden explizit jemanden kenne. So, also musste das der örtliche Veranstalter machen. So, das hat ja auch früher funktioniert, weil die Leute wussten, die Bock auf so eine Musik hatten, boah, ich muss in den Club gucken, was ist denn Programm, weil sonst verpasse ich ja vielleicht irgendeine Band. So. Und dadurch, dass es so viel, sich die Art und Weise, wie Werbung gemacht wird, eben auch durch Social Media geändert hat, ist meines Erachtens, und das kommuniziere ich auch im Vorfeld regelmäßig mit, die Verantwortung, die Leute für die Show zu kriegen, bei den Bands angekommen. Und das ist nicht mal böse gemeint, weil ich mich vor der Arbeit drücken will oder so. Das Problem ist einfach, du hast jetzt eine Band, so, und du willst in Frankfurt spielen, kommst jetzt was für sich aus Nürnberg, ja? So, und dann sagst du halt, ja, ich will in Frankfurt spielen. Sag ich, okay, können wir machen, klingt gut, blablabla. Dann hast du, was weiß ich, 500 Follower, die aus Frankfurt kommen. So, wenn ich als Club jetzt ein Posting mache, ja, über unseren Instagram-Kanal, ja, dann kriegen das unsere Follower mit. Aber ob diese 500, die dich kennen, uns folgen und wir in der Reichweite drinstecken, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sie dir folgen.
Ja.
So, also das heißt, du bist diejenige, die deine Follower aktivieren muss. Weil, was hat sich geändert grundlegend? Wer geht denn heute noch auf ein Konzert von einer Band oder von einem Act, die er nicht kennt? Ja? Ich meine, das hat A damit zu tun, dass Ticketpreise hochgegangen sind. Wir sind nicht mehr bei 5 Euro, wir sind jetzt bei irgendwie 20 Euro angekommen. Aber natürlich gehen die Leute da nicht mehr einfach irgendwo hin. Ich muss zugeben, mir 20 Euro auf den Tisch liegen für irgendwas, wo ich nicht weiß, was das ist. Ja, kannst dir vorstellen, ich habe auch schon ziemlich viele beschissene Bands gesehen. Ja.
Kann ich sagen, glaube
ja,
ich.
Ja, ne? Also das gehe ich nicht mehr ein. So, das Gleiche machen die Leute dann auch, klar. Das heißt, das Kennenlernen findet im Vorfeld statt. Klar kann ich sagen, ich kann dazu beitragen, guck, wir stehen auf dem Tourprogramm drauf, natürlich haben wir auch eine Reichweite und ich hoffe ja, dass der ein oder andere in unserer Reichweite ja auch mal unsere Stories anguckt, sich mal die Videos anguckt, die wir posten, einfach so, dass wir sehen, okay, guck mal, das ist eine neue Band, mal reinhören oder so. Oder sagt, ach krass, cool, die habe ich schon mal irgendwo da und da und jetzt weiß ich, ne, also es ist ja nicht so, dass wir keine Werbung machen. Ja, aber ich sage jetzt mal so, Metallica zu veranstalten, ist in ganz, ganz vielen anderen Dingen kompliziert. Ja, aber ob du Sorge haben musst, ob die Show ausverkauft sein wird, die musst du dann nicht haben.
Mhm.
Ja, und bei mir ist es halt andersrum. Ja, gut, Metallica ist ein hartes Beispiel, ja. Aber jetzt zu sagen, klar, ich habe auch meine Dinge zu tun, aber die größte Sorge ist bei mir, ja, kommt da jemand? Ja? Weil in einer gewissen Größenordnung weißt du, dass doch schon Leute kommen. Ob das jetzt am Ende ganz genau ausreicht, gut, immer ein Risiko hast du immer dabei. Aber ich habe Bands gebucht, wo ich dachte, ey, das ist richtig geil. Und dann sind da irgendwie 10 Leute da aufgelaufen. Ich habe Bands gehabt, wo ich dachte, ja gut, wer hört sich denn die Scheiße an? Da waren irgendwie 150 Leute da. So kann man sich irren.
Ja.
Ja, und wie gesagt, das ist der ganz große Unterschied zwischen dem kleinen Booking, im kleinen Club und dem größeren Veranstaltungswesen. Da arbeitest du ja mit Bands, die bekannt sind. So, das heißt, ich muss ja eigentlich nur noch rumposaunen, dass die heute bei mir spielen, dann wird sich schon ansprechen.
Ja.
So, und viele kleine Bands erwarten, dass ich als Club sie hier publik mache. Und sage ich, das kann ich nicht mehr. Das funktioniert so nicht mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich in den letzten 10 Jahren hart geändert hat. Und ich merke das vor allen Dingen daran, weil es viele frische Bands gibt, die das verstanden haben. Ja, ey, dann kommen Leute an, die haben wirklich, ich sage jetzt, du wirst jetzt lachen, die schicken mir ein Promo-Paket, das 30 GB groß ist. Ja, da sind dann irgendwelche Ansagevideos, was weiß ich, also alles Mögliche. Merkst du richtig, okay, da hat sich jemand ein Konzept vorgemacht, das funktioniert, die haben einen Plan, was die machen wollen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn jemand mit sowas bei mir ankommt, denke ich mir, okay, wenn der mir das Gefühl gibt, dass die wissen, was die tun, bin ich auch eher bereit, das Risiko einzugehen und zu sagen, okay, wir machen das. Ja, weil manchmal merkst du auch so eine Agentur, die schreiben dann, ja, wie viele Poster habt ihr angegangen? Du hast mir nicht mal das Poster geschickt? Jetzt welche drucken können. Ja, nee. Sorry, ja. Ich veranstalte im Jahr 300 Konzerte. Ich habe keine Zeit für dein Konzert, jetzt auch noch explizit zu machen. Das ist so, du musst mir den Kram schon liefern.
Ja.
Ja, so, und deswegen, das ist, also das glaubt, das ist bei bestimmten Musikbereichen oder bei bestimmten Leuten halt noch nicht so genau angekommen, dass das sich geändert hat. Ja, aber das liegt nicht dran, weil ich unbedingt so arbeiten will, sondern weil ich feststelle, dass die Besucher, die wir ja ansprechen wollen, eben ihre Künstler oder ihre Konzerte im Vorfeld anders auswählen. Ja. Wenn du sagst, du hast jetzt Bock auf ein Konzert und guckst mal, dann musst das guckst du dann irgendwo im Netz wahrscheinlich nach, ja, so, und dann muss die Band dafür sorgen, dass du
dass ich sag,
mitbekommst,
okay, geil.
Dass diese Band hier spielt. Ja. Wir sind immer nur die ausführende Lokalität. Und wie gesagt, ich kann auch nur so weit posten, wie meine Reichweite geht. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen Facebook-Account, wir haben einen Presseverteiler, natürlich posten wir das rum. Wir machen einmal im Monat unser Programm. Und auf die Frage, ja, wie viel Werbebudget habt ihr dafür ausgegeben? Ich sage, du, eine feste Mitarbeiter für Werbung, und die kosten mich im Monat vierstellig. Ja, dementsprechend, natürlich kostet es Geld, Sinn, ach so, ja, hast du recht, ja. Ja, so muss man das halt auch mal sehen.
Also. Ja. Ja, also ich merke schon, du kannst wahrscheinlich noch mir hier stundenlang Geschichten erzählen, aber...
Ja, natürlich.
Ja, ja, ihr müsst warten. Ich auch sehr gerne.
Ihr müsst noch warten, bis ich mein Buch 20 Jahre Gastrowaren rausbringe.
Ist das geplant?
Da kommen die ganzen coolen Storys, auf die du ja gehofft hast. Und jetzt habe ich dich mit so langweiligen... Business-Scheiß da voll gelabert.
Nee, ich fand, da war schon richtig gut was dabei.
Ja, und,
also ist es so ein Ziel von dir, ein Plan so für die Zukunft, dass du ein Buch rausbringst? Oder war das jetzt ein Joke? Und ich bin einfach
nee, ich erzähle da schon seit Jahren von, weil ich natürlich die Geschichten sammeln, die ja die alle Leute...
Ich meine, schreib es auch auf. Also ich hätte das auch mal machen sollen.
Also der Klassiker ist natürlich, also ich sag jetzt mal so, die lustigen Kurzstories, ja, da irgendwelche Leute behalten sich halt scheiß im Club. Mhm. So, in dem Moment, wo das passiert, boah, Alter, geh bloß aus meinen Augen. Ja, und drei Tage später, wenn du mit deinen Leuten unterwegs bist, ey, letzte Woche, du bist ein Vollidiot, ne? Also, dann gehen die Stammtischgeschichten los. Natürlich bleibt es hängen. Ja, und du willst jetzt nicht wissen, wie viele Storys, da haben sich einiges angelaufen, ne?
Ja, mach mal, schreib mal ein Buch.
Ja, und deswegen habe ich gesagt, cool. Ich sammle das und dann schreibe ich halt in die 20 Jahre.
Hast du schon angefangen zu sammeln auch? Weil ich hätte mir auch mal alles aufschreiben
Wir könnten noch eine zweite Runde Podcast-Rudi machen, dann kann ich dir nur so Scheißgeschichten erzählen. Das ist so lustig, da sind auch lustige Storys dabei halt. Also, wenn du nicht selber anwesend gewesen hast. Also, ich sag mal...
Glaube ich dir, ja.
Also
man erlebt viel.
Ja, von wirklich sehr unfassbaren Vollidioten.
Ja.
Und Leuten, die das nicht so verstanden haben, wie man sich zum Club benimmt und arroganten Arschlöchern. Mhm. Da braucht teilweise schöne Geschichten, also das muss man auch mal in der Fairwahl sagen, aber nein, du willst ja die Skandale hören, ist doch ganz klar. Ja, und ich sag mal nur ein ganz kurzer Auszug, meine Lieblings-E-Mail, die werde ich bis heute nie vergessen, ist, war eine geile Party bei euch, aber hat irgendjemand meine Hose gefunden?
Geil.
Ja, da frage ich mich so, was zur Hölle hast du gemacht? Warum?
Kriegst du dann die E-Mails? Ja, wahrscheinlich, ne? Lustig.
Ich verteile sie dann.
Könntest du ja dann auch, ne, dann immer so Ausschnitte machen und dann auch in das Buch rein. Die Original-Dings
gut,
mit halt
gut, dann schön mit der E-Mail-Adresse vom Absender
drauf. Ja gut,
nee,
das würde ich jetzt
genau.
nicht machen, ja, aber nö, so anonym.
Ja, ich müsste mir das doch schon glauben, dass das schon so passiert. Ich muss dir ganz ehrlich sehen, ich muss mir da nichts ausdenken. Das ist schon, es gibt genug Storys, die da schon wirklich passiert sind, auf jeden Fall. Ja.
Nee, glaube ich dir. Witzig. Ja, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Runde. Aber für heute...
Allzeit bereit.
Ja, war es das leider schon. Ja. Willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch irgendwas sagen?
Ach,
abschließend.
Ach, einfach an alle liebe Leute draußen. Geht auf die Konzerte, geht in die Clubs, unterstützt die Kultur. Ja, ich sag's immer so, wir haben einen harten Kampf mit dem Amt hinter uns gehabt. Und das ist ein allgemein deutsches Problem. Das ist in anderen Städten auch so. Und nehmt das nicht so für selbstverständlich, weil ich kann nur sagen, die Leute, die sowas machen, gegen Geld für Arbeit als Hauptjob, werden immer weniger, weil es ein schwieriges Geschäft ist, es immer enger wird. Wie gut, das wird jede Branche von sich wahrscheinlich auch behaupten, aber das ist jetzt in meinen Erachten so. Und die Clubs müssen sich finanzieren, die Leute, die hier arbeiten, müssen bezahlt werden, und damit diese Flächen erhalten bleiben, weil das ist ein Problem, ganz klar. Wenn so ein Club erstmal zumacht, dann ist es vorbei. Ja, also es ist nicht so, dass man dann nach 5 Jahren, ach, hier war mal ein Club, dann jetzt machen wir einen neuen. Ja, wenn diese Flächen verschwinden, einmal erstmal tot sind, dann passiert da nichts mehr. So, und deswegen ist es eben wichtig, dass die Leute einfach verstehen, nicht einfach selbstverständlich sein, wie jetzt der H&M ist bei dir um die Ecke oder irgendwas, sondern Das sind unique Places, egal wo du bist, in welcher Stadt in Deutschland. Hab sehr viele Clubs besucht und gesehen mittlerweile. Und jeder Club ist für sich eigen, mit einer eigenen Geschichte dahinter und einer eigenen Arbeitsweise. Und das sind ein spezieller Schlag von Menschen, muss ich mal sagen. Man muss sie irgendwie ein bisschen lieb haben. Und dementsprechend kann ich immer nur sagen, wer sowas mag und erhalten will, ein paar Euro im Monat muss man dafür eben ausgeben. Und guckt einfach mal, wenn es immer heißt, es ist alles so teuer geworden. Ja klar, sind wir auch teurer geworden, ist so. Aber guckt mal, wie viel Geld ihr für andere Dinge ausgibt und ist es vielleicht nicht am Ende auch mal wert, dann auch ein paar Euro hier zu lassen. Und damit eben Leute wie wir und mein Team eben das hier weitermachen können, damit wir auch in Zukunft weitere schöne Konzerte und andere Veranstaltungen machen können.
Ja, das hast du schön gesagt. Danke. Okay. Ja, fand ich schon. Ja. Dankeschön.
Alles klar,
danke. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke euch.
Podcast Pro.